Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Und dann saß ich in meinem Zimmer mit wackelnder und zitternder Hand und habe mir die erste Nadel gesetzt gehabt mit Testosteron.
Jan ist 18, als er das erste Mal zur Spritze greift. Er trainiert täglich im Fitnessstudio, aber er will mehr. Mehr Muskeln, besser aussehen.
Ab der vierten, fünften Woche, wenn das Testosteron dann langsam vom Körper richtig angenommen wird, ein Wirkspiegel erreicht wird, dann hat man tatsächlich dieses Ich bin der Beste, ich bin der Geilste.
Geschätzt bis zu 2 Millionen Deutsche haben schon einmal gedopt. Jeder Sechste unter 25 findet laut einer Umfrage der Technikerkrankenkasse nichts dabei, mit unerlaubten Mitteln die eigene Leistung zu verbessern. Und erst langsam setzt sich die Erkenntnis durch, Dopingmittel wie Anabolika machen süchtig, körperlich und geistig.
Diese Substanzen können eine Abhängigkeit verursachen, vor allem wenn sie über zu lange Zeit konsumiert werden, wenn keine Konsumpausen eingelegt werden. Und das Abhängigkeitspotenzial steigt natürlich mit der konsumierten Menge.
Sie sind Arzt oder Bauarbeiterin, Anwältin oder Pfleger. Menschen wie Jan aus allen gesellschaftlichen Schichten, die sich mit Anabolika dopen und davon abhängig werden können. Sie alle brauchen medizinische Hilfe, doch die ist schwer zu finden.
Der Bedarf ist riesig. Ich habe da keine Zahl für. Ich sehe nur, dass die Menschen, die bei mir ankommen, also wirklich eine Not haben und auch zunächst mal eine Not haben, darüber zu sprechen, weil es ist tabuisiert.
Jetzt hat ein Schweizer Konsortium aus Medizinern eine erste Anlaufstelle für Dopingabhängige eröffnet. Und die hohe Nachfrage zeigt, sie brauchen mehr Hilfe als gedacht.
Doping im Hobbysport. Wenn die Jagd nach dem perfekten Körper zur Sucht wird. Ein Feature von Caroline Riedmüller.
Früher gab es durch meine Mutter den Drang, besser auszusehen, muskulöser zu sein. Hat damit zu tun, dass sie früher, als wir Fernsehen zusammengeschaut haben, zu mir gesagt hat, hey, guck dir mal den im Fernsehen an, guck dir mal den an, schau mal, wie muskulös der ist. Und dann kommt man in diesen psychischen Drang, man ist nicht gut genug, man hat nicht diese, da fehlt einfach was im Leben, dieses Geliebtwerden, so wie man ist.
Jan zuckt mit den Schultern. Sie zeichnen sich breit und muskelbepackt unter seiner Lederjacke ab. Abgesehen von seinem massigen Oberkörper sieht er aus wie der sympathische Junge von nebenan. Er lächelt viel, auch wenn seine Geschichte schwer ist.
Und dann hat man eben schon diesen Faden mehr oder weniger, der einem in die Wiege gelegt wird mit du bist nur was wert, wenn du krass ausschaust.
Dieser Gedanke begleitet Jan durch seinen Alltag und prägt sein Selbstwertgefühl. Dazu kommt der Druck in der Schule. Ständig vergleicht er sich mit anderen.
Und das spielt dann natürlich auch noch mit rein. Man sieht dann die anderen, die viel sportlicher sind als man selber. Und dann baut sich halt immer weiter dieser innerliche Druck auf. Man informiert sich viel mehr darüber, was kann man denn nehmen, was kann man denn machen.
Zum Glück, sagt Jan, hatte er mit 15 Jahren noch keine Möglichkeit, sich Anabolika zu beschaffen. Doch das Muster, das in die Sucht führt, ist in diesem Alter schon angelegt, sagt der Psychotherapeut Werner Hübner. Er hat viele Jahre in einem Drogeninformationszentrum im Kölner Süden gearbeitet. Werner Hübner bezeichnet sich selbst als den einzigen Therapeuten in Deutschland, der Menschen mit einer Anabolikasucht behandelt. Er kennt die auslösenden Faktoren und beobachtet häufiger, dass Suchtkranke schon früh lernen, zu etwas zu greifen, wenn sie ein Problem haben. Schokolade gegen das gestoßene Knie, Beruhigungsmittel gegen die Nervosität vor der Klausur. Alkohol gegen den stressigen Arbeitstag. Vor allem aber
der Vergleich ist immer sehr wichtig, ne? Vor allem bei Heranwachsenden. Der Vergleich ist sehr wichtig, ob ich im Sinne des gesellschaftlich noch akzeptierten Körperbildes bestehe. Das verändert sich dann schon auch mal so, ne? Aber verändert sich langsam. Aber ich kann nicht warten, bis sich das verändert, sondern ich muss jetzt in den nächsten 3-4 Jahren irgendwie ins Leben einsteigen. Und ich folge dann den Anweisungen sozusagen von außen.
Anweisungen von außen. Das sind heute vor allem Schönheitsideale in sozialen Medien. 80% der 14- bis 29-Jährigen in Deutschland nutzen Instagram. Um die 5000 Bilder werden ihnen jede Woche auf ihr Smartphone gespült. Und die Algorithmen lernen schnell. Wer einmal in einem entsprechenden Kreis drin ist, bekommt jeden Tag gezeigt, wie muskulös und schön andere aussehen, wie man selber auch aussehen sollte. Ein zweiter Faktor, der eine Sucht begünstigt, sind psychische Vorerkrankungen. Eine gestörte Körperwahrnehmung, Manien oder ADHS zum Beispiel. Sie erhöhen das Risiko, dass zu Dopingmitteln wie Anabolika gegriffen wird.
Und dann zum dritten die Herkunftsgeschichte. Und in der Herkunftsgeschichte ist sehr oft gegeben, dass sie erfahren haben, nur über Leistung kriege ich Anerkennung, kriege ich Nähe. Sogar auch in der Familie. Nähe nur, wenn alles stimmt.
So einen Leistungsdruck hat auch Jan häufig gespürt. Aus dem Teenager, der immer wieder hört, nicht genug zu sein, wird ein junger Erwachsener. Und noch immer spürt er den Druck anders, stärker aussehen zu müssen.
Und mit 18 in der Ausbildung habe ich dann ja natürlich auch irgendwo dummerweise den Punkt gefasst, jetzt machst du's. Und dann habe ich die Sachen bestellt. Und dann saß ich in meinem Zimmer mit wackelnder und zitternder Hand und habe mir die erste Nadel gesetzt gehabt mit Testosteron. Man weiß gar nicht wirklich, was man tut und man hat nur die Infos aus dem Internet. Als ich das erste Mal gemacht habe, kam halt ein ganz kleiner Tropfen Blut mit raus, also beziehungsweise in den Kolben reingezogen. Und ich habe damals gesagt, egal, da wird schon nichts passieren. Gott sei Dank, ich bin auch da. Es ist tatsächlich nichts passiert, aber die nächsten 3-4 Tage waren die reine Hölle für mich, weil ich die ganze Zeit Angst hatte, habe ich es jetzt doch nicht getroffen, sterbe ich jetzt, was passiert jetzt? Ab der 4., 5. Woche, wenn das Testosteron dann langsam vom Körper richtig angenommen wird, ein Wirkspiegel erreicht wird, dann hat man tatsächlich dieses, ich bin der Beste, ich bin der Geilste und man ist die ganze Zeit, ja, man hat die ganze Zeit Lust, sich sexuell zu befriedigen, um es schön auszudrücken.
Dieses Hochgefühl beobachten die meisten, wenn sie mit Anabolika anfangen. Viele können die Mittel nach einer mehrwöchigen Kur problemlos wieder absetzen. So wird der Einsatz verharmlosend oft genannt. Doch wie gefährlich er in Wahrheit ist, belegt eine andere Zahl. Forschende vermuten, dass um die 30% der Anabolika-Nutzer eine Sucht entwickeln. Wie viele das insgesamt sind, weiß keiner. Die Krankenkassen können keine Zahlen ermitteln, weil die Suchtdiagnosen nicht nach Alkohol, Nikotin, Drogen oder eben Dopingmitteln unterschieden werden. Auch die Zahl der verschriebenen Anabolika-Medikamente lässt keine Rückschlüsse zu, ob und wie viele an Anabolika-Abhängige gegangen sind. Und die meisten gehen vermutlich nicht zum Arzt, sondern besorgen sich die Mittel auf dem Schwarzmarkt. Klar ist jedoch, je länger man die Substanzen nimmt, desto schlimmer werden die Nebenwirkungen. Die Brustdrüsen wachsen, die Hoden schrumpfen, viele entwickeln eine starke Akne. Zusätzlich beeinflusst Testosteron die Psyche.
Nebenwirkungen, würde ich sagen, habe ich auf jeden Fall psychisch sehr stark, aber nicht so, wie man es immer im Internet liest oder im Fernsehen hört, dass ich total der aggressive Arsch bin, der einfach durch die Gegend läuft, alle Leute anpöbelt und ja, einfach mega das Arschloch ist. Klar hat man ein bisschen eine kürzere Zündschnur und man wird ein bisschen schneller aggressiv. Aber man kann sich damit arrangieren und man weiß, was einen triggert. Und zum anderen ist es halt eben auch diese Bodydysmorphie, die damit reinspielt. Die Psyche wird damit sehr stark belastet und gaukelt halt einem die ganze Zeit was vorher.
Die Leute kommen erst hier an, also sie wollen keine Suchtmittelberatung oder eine Dopingberatung haben. Sie kommen an, wenn der Körper sich gerecht hat, wenn es gescheitert ist, das Experiment, ein anderer werden zu wollen, über den Körper und auch darüber hinaus. Sie kommen und sagen, Herr Hübner, machen Sie mir das weg. Ich kann nicht mehr schlafen. Meine Freundin sagt, wir wollten noch eine Familie gründen. Jetzt habe ich mit, ich darf es kaum sagen, mit Impotenz zu tun. Und ja, ich schwitze nachts, ich werde immer aggressiv, wenn mich auch nur der Postbote irgendwie komisch anguckt, ne, werde ich schon aggressiv. Also wie der Zauberlehrling, ne, der dann irgendwann die Geister nicht mehr sozusagen, die er gerufen hat, nicht mehr bändigen kann. Also es ist eine Bankrotterklärung, wenn sie kommen.
Eine Anabolikasucht sorgt nicht nur für enormen Leidensdruck, sondern kann lebensgefährlich werden. Denn die Substanzen, die Konsumenten meist illegal kaufen, sind oft verunreinigt oder gepanscht.
Und ich glaube, es hat die Foren, aber du halt wieder ein systematisch.
Also Dominik Schori vom Drogeninformationszentrum in Zürich kennt sich mit den Schwarzmarktprodukten aus. Als eines der ersten Zentren überprüft die Stelle nicht nur klassische Drogen, sondern auch Anabolika analytisch im Labor. Menschen können hier anonym ihre Stoffe abgeben und erhalten anschließend eine Inhaltsbeschreibung. Das ist in Europa noch selten. Aber mehr als notwendig, sagt Dominik Schori.
Also das Grundproblem ist, dass man nie weiß, was man bekommt, wenn man online Substanzen bestellt. Häufig sind es illegale Produktionen, also Substanzen, die nicht irgendwie pharmazeutisch hergestellt wurden. Es kann sich um falsch deklarierte Substanzen handeln, das heißt, ich bekomme nicht das, was deklariert wurde. Beispielsweise, dass inaktive Stoffe drin sind, dass sie verunreinigt sind oder dass die Konzentration nicht sauber deklariert ist, also dass vielleicht das Zehnfache oder nur ein Zehntel des angegebenen Wirkstoffs drin ist. Und das gibt dann natürlich große Probleme bei der Dosierung, weil man von einer anderen Angabe ausgeht.
Das Projekt von Dominik Schori am Züricher Drogeninformationszentrum ist noch jung. Seit dem Start im August 2023 hat das Team 35 Proben analysiert. Die Hälfte davon enthielt zu viel oder zu wenig Wirkstoff. Oder etwas ganz anderes. Und Verunreinigung der Dopingmittel sind ebenfalls ein großes Problem.
Also Verunreinigungen können sein, dass durch unsachgemäße Herstellung, dass beispielsweise irgendwie Fungizide, also Pilzsporen drin sind, dass die mit Bakterien verunreinigt sind, dass irgendwelche Lösungsmittel vorhanden sind, dass bei der Synthese ein Schritt vielleicht nicht sauber gemacht wird und irgendein Nebenprodukt entsteht, das möglicherweise toxisch, also giftig für den Körper ist, wo man häufig sehr wenig dazu weiß.
Die gefährlichen Nebenprodukte entstehen unter anderem, weil die Dopingsubstanzen mit wenig Know-how zusammengepanscht werden. Oft unter großem Zeitdruck in illegalen Laboren. Qualitätskontrollen wie bei Medikamenten gibt es keine. Mit den körperlichen Schäden, die daraus entstehen, haben Abhängige dann zusätzlich zu kämpfen. Jan schafft nach anderthalb Jahren den Absprung. Er setzt die Anabolika nicht langsam ab, sondern macht einen kalten Entzug. Von einem Tag auf den anderen lässt er die Hormone weg und fällt in ein tiefes Loch. Es kostet ihn viel Kraft, trotzdem zieht er den Entzug durch. Ein Jahr kommt er ohne Anabolika aus und denkt, er hätte die Sucht hinter sich gelassen. Doch er hat sich getäuscht.
Und im zweiten Jahr in dieser neuen Stelle habe ich tatsächlich wieder angefangen. Eben auch durch diesen Druck, man ist nicht viel wert. Und damals eben das Training angefangen im Fitnessstudio. Und dann hast du da 18-Jährige, 17-Jährige, wo du dir denkst, Alter, wie können die so aussehen? Und angeblich nehmen die nichts. Und dann bekommt man halt dieses scheiß Selbstwertgefühl wieder zurück, wo man sich dann denkt, ja, scheiße. Und willst du das nicht doch lieber wieder machen?
Er fängt wieder an, nimmt ein Jahr lang Anabolika. Macht dann erneut einen kalten Entzug. Und wieder verliert er nach dem Absetzen der Dopingmittel sehr viel Muskelmasse. Die Zweifel kommen zurück, ob es die richtige Entscheidung war. Ein Teufelskreis.
Und dann hat man eben immer wieder diesen Jojo-Effekt. Dann sieht man sich wieder und denkt sich, möchtest du nicht doch wieder lieber? Und dann kommst du wieder in dieses schöne Karussell rein. Ja, dann hat man eben dieses Gefühl, man ist wieder nichts wert und man will wieder auf das gleiche Niveau und warum liebt mein Freund mich überhaupt? Ich sehe doch gar nicht so breit aus wie er. Und dann macht man sich diese ganzen Gedanken und dann kommt einfach der Punkt wieder, fängst du wieder an. Und dann hat sie es wieder ein Jahr gezogen, ist gar nicht sogar anderthalb Jahre gezogen. Dann war mal wieder Pause und dann sind wir jetzt eigentlich schon bei jetzt.
Jans Geschichte zeigt, wer die Sucht nachhaltig in den Griff bekommen will, muss ran an die wahren Ursachen für den Konsum. Werner Hübner setzt dabei auf die Psychologie. Gemeinsam mit den Menschen in seiner Praxis versucht er herauszufinden, warum sie überhaupt mit Doping angefangen haben. Haben sie zum Beispiel mehr Anerkennung gesucht, mehr Selbstbewusstsein, mehr Erfolg?
Also wenn sie dann kommen, sind sie wirklich Personen, die sehr bedürftig sind. Ne? Ich baue sie dann allmählich mit den Dingen, die sie hätten auch ohne diese Substanzen möglicherweise hinbekommen können. Also gut rüberzukommen, gutes Erscheinungsbild zu haben durch die ganze Person und nicht nur durch die Schultern, die so ein bisschen breiter geworden sind, durch die ganze Person. Und das können wir, wenn Sie das wollen, das ist dann sozusagen alles offen, das können wir dann einüben.
Mit dieser Therapie hat Werner Hübner in den vergangenen Jahren gute Erfahrungen gemacht. Er hat vielen Menschen aus der Sucht geholfen. Jeder Monat, den sie früher den Absprung schaffen, zählt. Denn der Konsum kann lebenslange Schäden verursachen. Anabolika können Herzrhythmusstörungen auslösen und das Herz vergrößern. Studien aus den USA deuten darauf hin, dass sich das Herz auch nach Absetzen der Substanzen möglicherweise nicht vollständig erholt. Auch das Risiko für einen Herzinfarkt oder Schlaganfall nimmt zu, genauso wie das Thromboserisiko. Die Niere kann irreversibel geschädigt werden, ebenso wie die körpereigene Testosteronproduktion. Sie versiegt, wenn das Hormon zu lange von außen künstlich als Anabolika zugeführt wurde. Und womöglich altert das Gehirn durch den Anabolikamissbrauch schneller. Zumindest deuten Studien darauf hin. Doch trotz dieser gravierenden Gesundheitsfolgen, trotz des großen Leidensdrucks, gibt es kaum Mediziner, bei denen Anabolikasüchtige Hilfe finden. Der Verein Dopingopferhilfe in Deutschland hat trotz jahrelanger Suche nur wenige Ärzte gefunden, die sich dem Thema annehmen. Die Nationale Anti-Doping-Agentur Deutschland ist nur für den Leistungssportbereich zuständig. Das neue Berliner Drug-Checking-Labor, ein Modellprojekt, bei dem Drogen kostenlos analysiert werden, prüft keine Anabolika. Beim Deutschen Olympiasportbund, dem Dachverband für alle Sportvereine, setzt sich gerade mal ein Mitarbeiter intensiv mit den betroffenen Hobbysportlern auseinander. Warum kümmert sich keiner um die Süchtigen? Die Frage treibt Raphael Magnolini um. Der Mediziner arbeitet bei der ARUT, dem Züricher Zentrum für Suchtmedizin. Er behandelt regelmäßig Anabolikasüchtige. Auch sein Projekt ist neu. Ein erster Versuch, den schätzungsweise über 200.000 betroffenen Hobbysportlern in der Schweiz zu helfen. Auch hier waren sie bisher mit ihrer Sucht allein.
Wichtig zu wissen ist, dass die medizinische Versorgung und die Informationen zum Konsum eigentlich in den letzten 20 Jahren aus nichtmedizinischen Quellen gekommen ist und stattgefunden hat. Also meistens sind es die Bodybuilders, die auch Anabolika konsumieren, die Fitnesstrainer unter anderem, die die medizinische Versorgung dieser Patienten auch umgesetzt hat. Das heißt, hier hat man sicher auch eine medizinische Versorgungslücke. Die Möglichkeiten sind wirklich auch sehr begrenzt, weil häufig in der Grundversorgung findet man auch eine große Stigmatisierung dieser Patientengruppe und auch ein großes Unwissen zu diesem Konsum beim Gesundheitspersonal.
Die ARUT will das ändern. Sie behandelt Anabolika-Konsumenten medizinisch und psychologisch. Die Dopingmittel können Nutzer ein paar Straßen weiter beim Drogeninformationszentrum von Dominik Schori analysieren lassen. So sollen alle Aspekte der Sucht angegangen werden. Bisher ist das Angebot in Zürich nur ein Pilotprojekt, das gut angenommen wird. Auch Ben ist Patient bei Raphael Magnolini. Er ist nicht in die Sucht gerutscht und hat dann verzweifelt einen Arzt gesucht. Bei ihm begann alles mit einem Mediziner.
Naja, Sport habe ich schon immer gemacht. Und ich fühlte mich sicherlich auch ein bisschen zu schmächtig. Und dann war das Interesse sicherlich mal da, das mal auszuprobieren. Es war auch eine gewisse Faszination da, wie man den eigenen Körper mit einem externen Mittel irgendwie formen kann. Und dann habe ich mich, in die Materie eingelesen. Und ich hatte dann das Glück, von einer Person betreut zu werden, die sich damit sehr gut auskennt, auch einen medizinischen Hintergrund hatte. Man kam dann so ein bisschen ins Gespräch, weil er halt auch sehr muskulös war oder ist. Und ich war sportlich, aber jetzt nicht so breit und so schwer, wie ich heute bin.
Heute ist Ben eine Erscheinung. Seine kurze Statur verstärkt noch die Breite seiner Schultern. Ohne Anabolika hätte er diesen Körperbau wahrscheinlich nie erreichen können. Doch er wollte ihn und plante ihn zusammen mit seinem Arzt akribisch.
Und er hat dann anhand von seinem Wissen und seiner Erfahrung mir einen Plan erstellt. Wie ich an den Stoff kam oder wie ich zu den Anabolika kam, das war dann mein Problem. Ne? Das musste ich mir dann selber irgendwie organisieren. Ja, wahrscheinlich hätte ich es schon auch ohne den Arzt gemacht. Ich hätte dann halt versucht, nach bestem Wissen und Gewissen, was man so findet an Informationen im Internet, versucht, mich da irgendwie reinzulesen. Aber so war es natürlich wesentlich besser.
Dieses Risiko steht bei der Behandlung von Drogensüchtigen immer im Raum, dass man mit der medizinischen Hilfe den Konsum noch befeuert. Doch trotz dieses Risikos will Raphael Magnolini den Betroffenen helfen. Dafür geht er eine rechtliche Gratwanderung ein.
Die rechtliche Betreuung von Sporttreibenden in der Schweiz unterliegt strengen Richtlinien, einerseits durch Anti-Doping, als auch dann die berufsethische Auslegung von der medizinischen Assoziation. Und die basieren eigentlich, und das war unbeabsichtigt, waren die halt auf den Leistungssport ausgerichtet und wurden dann eigentlich adaptiert für alle Sporttreibenden.
Das Problem dabei ist, beim Absetzen der Dopingmittel können Mediziner die Entzugserscheinungen mildern. Unter anderem durch medizinische Hormonpräparate. Die Dosis wird langsam ausgeschlichen. Im Profisport ist das illegal, weil auch medizinische Hormonpräparate die Leistung fördern. Im Hobbysportbereich ist das weniger relevant. Doch für diese Unterscheidung sind die Gesetze nicht ausgelegt. Das deutsche Anti-Doping-Gesetz verbietet es, ein Dopingmittel zu veräußern, abzugeben oder sonst in den Verkehr zu bringen oder zu verschreiben. Diese Regeln gelten für Leistungssportler. Für den Hobbysportbereich ergibt sich daraus vor allen Dingen eines: Rechtsunsicherheit. Die Mediziner um Raphael Magnolini haben deshalb ein juristisches Gutachten in Auftrag gegeben. Es empfiehlt ein entscheidendes Kriterium zur Absicherung.
Aufgrund der rechtlichen Situation ist eine wichtige Limitation in der Betreuung jedoch ein Abstinenzwunsch. Nicht jeder Patient hat einen Wunsch, den Konsum auch aufzuhören. Da müssen wir dann wirklich auch sagen, wir würden dich gerne betreuen, aber wir dürfen dich nicht weiter betreuen. Es gibt keine vergleichbaren Hürden bei irgendeiner anderen Substanz auf dem illegalen Drogenmarkt wie jetzt für Anabolika.
Doch wie ernst der Wunsch ist, aufzuhören, das lässt sich von außen schwer beurteilen. Ben ist bei Raphael Magnolini Patient. Er gibt offen zu, dass die Anabolika ihn kompromissloser und ungeduldiger machen. Dass er rabiater mit Menschen geworden ist, Menschen nun häufiger mit Füßen tritt. Doch er sagt auch, es gehe ihm damit gut. Mehr noch, das Positive überwiege.
Es ist natürlich eine Entscheidung, die man für sich trifft, die auch irgendwo egoistisch ist. Und man lässt dann natürlich die Allgemeinheit mit den Prämien, die sie zahlen, für die eigene Therapie zahlen, obwohl sie nicht nötig wäre, wenn ich es nicht konsumieren würde. Aber andererseits gibt es ja auch ganz viele Dinge. Also wenn ich Snowboarden gehe und ich breche mir ein Bein, könnte ich ja auch sagen, ja, dann hättest du ja nicht Snowboard gehen müssen.
Das ist eine spannende Frage, das ist wirklich eine grundethische Frage, wenn es um Solidarität in der Gesellschaft geht. Also jemand, der übergewichtig ist, sich falsch ernährt, inwiefern ist die Gesellschaft dann dafür verantwortlich? Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass bei Menschen, die illegale Substanzen konsumieren oder eben auch jetzt Anabolika, dort die moralische Bewertung halt einfach stärker funktioniert, weil es was Illegales ist.
Dominik Schori vom Drogeninformationszentrum in Zürich möchte in einer Gesellschaft leben, in der auch Menschen versorgt werden, die zuvor falsche Entscheidungen getroffen haben, wie Dopingmittel einnehmen. Ben will das, so sagt er heute, weiterhin tun. Beim ARUT-Zentrum für Suchtmedizin ist er, um seine Gesundheitsrisiken zu minimieren. Er will intelligent dopen, wie er das selbst bezeichnet, will seine Blutwerte regelmäßig kontrollieren lassen und Medikamente nehmen gegen die Nebenwirkungen der Dopingmittel. Über die ARUT bezahlt letztlich die Krankenkasse zumindest die ärztliche Behandlung.
Vielleicht schmeißen sie mich auch aus dem Programm raus, ich weiß es nicht, wenn ich nach 2 Jahren dann immer noch nicht aufgehört habe, das kann auch sein.
Wenn man Raphael Magnolini auf seinen Patienten anspricht, dann wiegt er mit dem Kopf.
Also am Ende vertraue ich hier auch ein bisschen dem Patienten, was er mir auch sagt. Aber es stellt sich dann natürlich schon im Verlauf raus, inwieweit dass ich ihn dann betreuen darf und kann. Und dann kann es natürlich dazu kommen, dass ein Patient auch mal eine Ambivalenz zu einem Abstinenzwunsch entwickelt. Es kann sein, dass dieser Abstinenzwunsch auch mal unterbrochen ist. Das ist bei jeder Suchterkrankung, bei jeder anderen Substanz auch so.
Er darf keine medizinischen Details verraten. Aber einige Indikatoren sprechen dafür, dass in Bens Fall eine längere Behandlung auch ohne Abstinenzwunsch rechtlich zugelassen ist. Doch die große Frage steht weiter im Raum. Wie helfen Ärzte Menschen, die sich mit illegalen Substanzen selbst schädigen? Dominik Schori vom Drogeninformationszentrum Zürich.
Ich glaube, Ärztinnen, die akzeptanzorientiert arbeiten, müssen sich natürlich immer ein bisschen den Vorwurf gefallen lassen, dass sie quasi Konsum unterstützen. Aber mit Akzeptanzorientiertheit ist nicht gemeint, dass wir den Konsum unterstützen. Das heißt ja nicht, dass wir den Menschen sagen, hey, toll, super, wie du konsumierst, alles bestens, du kannst jetzt wieder gehen. Das ist nicht die Idee. Akzeptanzorientiert heißt zu akzeptieren, dass Menschen eigenständige Entscheidungen fällen, die man vielleicht fachlich für falsch, für riskant, für problematisch halten könnte, aber dann versuchen zu verstehen, was sind ihre Motive.
So viel Unterstützung und Verständnis, das hätte sich auch Jan gewünscht. In Deutschland hat er das nicht gefunden. Doch immerhin hat er in der Schweiz nun eine Anlaufstelle. Und er hofft, dass von den noch jungen Versuchsprojekten in Zürich eines Tages auch deutsche Institutionen profitieren. Raphael Magnolini erfasst in Begleitstudien, was genau Anabolikasüchtige bei der Behandlung brauchen. Er will so einen Leitfaden für die Therapie entwickeln. Jan selbst hat durch die Unterstützung in der Schweiz inzwischen eines verstanden. Der Weg aus der Anabolikasucht ist schwer. Aber er will ihn gehen. Stück für Stück.
Also mein langfristiges Ziel ist es, ohne Substanzen Kraftsport weiter betreiben zu können, ohne dass ich die ganze Zeit das Gefühl habe, dass ich nichts wert bin. Ich habe die nächsten Wochen wieder einen Termin mit dem Herrn Magnolini und da werden wir wieder eine Blutentnahme machen, werden die Messdaten nehmen, werden uns darüber unterhalten. Ich werde anfangen, mit dem Psychologen über das Bodydysmorphia-Thema zu sprechen. Ich werde nochmal in Behandlung gehen, was mein ADHS angeht, beziehungsweise das Ganze intensivieren und wirklich in Sitzungen gehen, darüber sprechen und schauen, dass ich da langfristig die Lösung finde.
Doping im Hobbysport. Wenn die Jagd nach dem perfekten Körper zur Sucht wird. Ein Feature von Caroline Riedmüller. Es sprach Monika Oschek. Ton Hermann Leppich. Schnitt Chan Top. Regie Anke Beims. Redaktion Martin Meyer. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2024.